Du hörst Pentacast Nummer 18. Astro am Mikro, Dodo Leitung der Technik und heute habe ich mir im Anschluss an die Folge 15 über den Amateurfunk zwei Experten zum Digitalfunk eingeladen. Hallo Polygon, hallo Markus.
Hallo Astro.
Ihr arbeitet ja zufälligerweise zusammen. Könnt ihr darüber kurz was sagen?
Ja, also ich bin Doktorand am Vodafone-Lehrstuhl hier an der TU Dresden und Markus ist studentische Hilfskraft.
Genau, noch ja, und studiere in die Richtung, wo er schon abgeschlossen hat.
Cool, cool. Ja, die Initiative habe ich ergriffen, weil ich immer so viele komische Abkürzungen sehe und weil mir der Polygon dann immer erzählt, was das alles bedeutet, zum Beispiel AM und FM und QAM und CDMA und was es da alles gibt. Aber wir sollten vielleicht erstmal anfangen. Ich habe da so eine Antenne, die hängt zum Beispiel an meinem WLAN-Router und die gibt mir ein Signal aus für ein gewisses Band. Also eine Frequenz und die Frequenzen rundherum. Was kommt denn danach? Wie fallen da die digitalen Daten raus?
Ja, also nach so einer Antenne kommt zum Allgemeinen erstmal ein Verstärker, weil das Signal, was an deiner Antenne ankommt, ist extrem schwach. Nach diesem Verstärker kommt dann irgendwann mal ein sogenannter Mischer. In diesem Mischer wird quasi mit der Trägerfrequenz bei WLAN beispielsweise 2,4 GHz das Signal heruntergemischt, weil wenn das bei 2,4 GHz ist, kann man das im Rechner nur sehr schlecht verarbeiten. Da bräuchte man AD-Wandler, die wahnsinnig schnell sind. Und da aber das eigentliche Signal beispielsweise nur eine Bandbreite von wenigen Megahertz hat, ist das also überhaupt nicht nötig, da diese AD-Wandler drauf loszulassen. Also man mischt dann dieses Signal in den sogenannten Basisbandbereich runter, da liegt dann irgendwo um 0 Hertz. Und danach wird dieses Signal in einem AD-Wandler in den digitalen Bereich überführt. Dann wird meistens noch gefiltert, also man hat ja, wenn man das Ganze empfängt, irgendwo Rauschen drauf. Dann wird also erstmal so gefiltert, dass man möglichst viel von dem Signal behält und möglichst viel von dem Rauschen unterdrückt. Ja, und je nachdem, was dann danach folgt, kommt dann eine ganze Kette an mathematischen Operationen, die dann aus diesem empfangenen Signal wieder einen Bitstrom machen im Prinzip. Also zunächst mal muss das Ganze ja demodelliert werden, dann kann es sein, dass dort, oder ist meistens der Fall, dass dann irgendeine Art von Fehlerschutzkorrektur drin ist, die dann die Bitfehler entsprechend korrigiert und dann irgendwann wird das an die höheren Layer weitergegeben. Ja, wenn dann also die Bits wieder da sind, dann ist die Aufgabe des File-Layers, also Layer 1 ganz unten, ist dann irgendwo getan.
Wie sieht das Signal so aus, was da reinkommt? Also zum einen die Trägerfrequenz, zum anderen dieses Basisband, was dann ohne die hohe Frequenz ist? Ja, also das schöne Sinuskurven?
Das hängt davon ab, mit was das moduliert ist, halt dein Signal.
Also es sind im Allgemeinen Schwingungen, weil wir können ja nur Schwingungen übertragen. Aber da wir halt Schwingungen von ganz vielen verschiedenen Frequenzen übertragen, bekommen wir dann so andere Signalformen, ja, das ist ja so. Das, was hinter dieser sogenannten Fourier-Transformation steckt, dass also alles, was da irgendwie durch die Luft geht, beschrieben werden kann als zusammengesetzte Schwingungen.
Aha. Also die Fourier-Transformation, das können wir doch, glaube ich, ganz kurz sagen.
Können wir ganz kurz sagen. was man machen kann, wenn man sich also ein beliebiges Signal hernimmt, es gibt da ein paar Ausnahmen, aber die sind vielleicht eher von theoretischem Interesse, ist es also möglich, dieses Signal zu zerlegen in Frequenzen. Also man kann dann angeben, was weiß ich, beispielsweise in dem Signal ist die Frequenz 10 Hertz mit dieser Stärke drin und die Frequenz 20 Hertz vielleicht gar nicht.
Das sind dann die Frequenzen der Schwingungen.
Genau, die Frequenzen der Schwingungen, aus denen sich das Signal zusammensetzt.
Du machst sozusagen eine spektrale Analyse deines Signals und zerlegst es einfach in kleine Teile.
Genau. Und da kann man schon die erste extrem wichtige Kenngröße ableiten. Wenn man nämlich die höchste vorkommende Frequenz und die niedrigste vorkommende Frequenz nimmt und den Bereich dazwischen, das ist die sogenannte Bandbreite. deines Signals. Ja, ist eine sehr wichtige Kenngröße. Wir wissen das ja alle bei der UMTS-Auktion vor 10 Jahren oder so, wurden für eben solche Frequenzbänder 100 Milliarden D-Mark, uns glaube ich damals noch bezahlt. Also man will da möglichst sparsam damit umgehen.
Ja. Also was ich jetzt machen muss, ist mit der Fourier-Transformation die Schwingungen in die Frequenzen umrechnen. Korrekt?
Das muss man eigentlich nicht.
Also du kannst es machen, um dir halt dein, wenn du jetzt einfach ein Zeitsignal hast, dir im Frequenzbereich anzugucken, weil es sich manche Sachen jetzt mathematisch gesehen einfacher rechnen lassen, in dem Bereich oder in dem Bereich.
Okay.
Das ist eigentlich mehr ein Hilfsmittel, sag ich mal.
Okay.
Ja, außer man macht UFDM, aber da kommen wir ja später noch dazu.
Genau.
Genau. Ja, was kommt denn jetzt so weiter in den höheren Schichten? Kommt da schon die spezifische Verarbeitung für die bestimmten Technologien, die man da einsetzt?
Ja, man kann sich das im Prinzip wie einen allgemeinen Netzwerkstack vorstellen, also gerade jetzt im Bereich WLAN. Auf Layer 2 hat man halt die Zugriffsverfahren. Dort werden, also das kann man auch nicht so ganz allgemein sagen, das ist von System zu System durchaus verschieden. Aber auf dem zweiten Layer wird dann zum Beispiel abgehandelt, was passiert denn, wenn ich auf Link-Ebene einen Fehler hatte, zum Beispiel solche Sachen, dass eben nicht das Signal nochmal den ganzen Weg von Ende zu Ende gehen muss, wenn der Fehler erst auf Layer 4, zum Beispiel TCP, festgestellt wird. Ja, TCP fordert das Paket nochmal an der Quelle an. Ja, und wenn man halt die Möglichkeit hat, und gerade bei Funkverbindungen, da macht man das durchaus, da wird halt erstmal versucht, auf dem Link selbst die Nachricht zu wiederholen. Und dadurch spart man natürlich wahnsinnig viel Latenz ein, weil es gerade auf den Funkverbindungen doch gelegentlich dazu kommt, dass dort Fehler passieren, die man natürlich nicht nach oben weiterreichen will.
Und Latenzen sind besonders kritisch im Funkbereich, ja?
Na, die Latenzen sind bei der Datenübertragung generell besonders kritisch. Und natürlich, wenn im Funkbereich häufig Fehler passieren und die müssten alle durch TCP korrigiert werden, dann wäre das vermutlich weit weniger angenehm, mit der Funktechnik zu arbeiten.
Es ist also eine Frage der Effizienz, ja?
Im Prinzip schon, ja.
Gut, da sind wir ja nur schon bei Layer 2 angekommen und da gibt es so einige Verfahren, um zum Beispiel mehreren Stationen Zugriff zu erlauben. Denn der Ether ist ja ein geteiltes Medium, da hat man keine dedizierten Kabel.
Genau.
Was gibt's denn da so?
Ja, es gibt die ganz natürlichen Verfahren, die man sich halt auch einfach mal so rein logisch überlegen kann. Diese ganzen Mehrfachzugriffsverfahren, die enden alle irgendwie mit DMA, das steht für Division Multiple Access. Also quasi, dass man irgendwas aufteilt für Vielfachzugriff, um das mal ganz salopp zu übersetzen. Und das erste Verfahren, was einem dazu einfällt, ist, ja, wie man sich also auch im realen Leben irgendwelche Dinge teilt, die es nur einmal gibt, aber viele Leute haben wollen, man wechselt sich ab. Das Ganze nennt man TDMA, also Time Division Multiple Access. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir teilen in der Zeit.
Genau wie wir auch hier im Studio.
Genau.
Genau.
Jeder hat seinen eigenen Timeslot sozusagen.
Was wir im Studio aber auch machen, denn bei Coloradio gibt es 3 Studios.
Ich würde vielleicht erstmal noch bei TDMA bleiben, okay, bevor wir dazu zu was anderem übergehen. Also TDMA, prinzipiell ist das, denke ich mal, relativ klar. Wir sagen halt zuerst du und dann du. Und wenn man das so macht, den Leuten oder den Teilnehmern diese Zeitschlitze extra zuzuweisen, dann spricht man von sogenannten synchronem TDMA. Das ist das, was in allen High-Traffic-Umgebungen vorkommt, wie zum Beispiel dem Mobilfunknetz GSM oder auch die ganzen neuen Netze.
WLAN auch, ja?
Ich denke, WLAN müsste sowas auch haben, ja. Was man aber auch machen kann, ist, man sagt einfach, also das wird speziell dann eingesetzt, wenn nicht viele Daten zu senden sind und das vielleicht auch ganz selten. Also wir haben zum Beispiel eine Wetterstation im Einsatz. Und diese ganzen einzelnen Sensoren, Temperatur, Regen, Wind und was es da nicht alles gibt, die funken ihre Daten zu einer Basisstation und da ist dann ein Rechner dran, der das Ganze ins Netz stellt. Und was diese Geräte machen, die senden so im Durchschnitt alle 10 Minuten mal ihren Wert. Das ist ja nicht viel, wenn das 20 Byte sind. Mit
Und wenn es jetzt
der
ein,
ID ist
wenn es
das
eine
viel.
Kollision gibt dabei?
Und die senden in zufälligen Abständen.
Ah.
Ja. Und wenn es kommt vor, dass das Ganze kollidiert, die Frage ist immer, wie wahrscheinlich ist, dass das passiert. Ja, passiert das jetzt einmal am Tag, dann stört mich das nicht. Dann ist da eben mal ein Wert, den ich nicht habe. Aber wenn davon nicht gerade jetzt Menschenleben abhängen, dann ist das eigentlich nicht weiter wild. Aber wenn man stattdessen ein Zugriffsverfahren implementieren würde, dann müssten die Funksender wesentlich öfters und länger an sein. Und da diese Dinger mit Batterie laufen, das ist ja gerade der Sinn der Sache, weswegen man da Funk verwendet, wären die Batterien entsprechend schneller alle, müssten häufiger gewechselt werden. Das heißt, dort nimmt man in Kauf, dass es von der Basisstation zu den einzelnen Sensoren überhaupt keinen Rückkanal gibt, sondern wir funken einfach mal wild drauf los und das klappt dann schon irgendwie. Aber wie man auch schon merkt, das funktioniert also nur,
Notfallfunk.
wenn wir wenig Teilnehmer haben und wenn die Teilnehmer auch nicht dauernd senden wollen. Also im Handynetz würde das nicht funktionieren. Man kann sich das auch aufmalen, wenn man das simuliert und da einfach die Teilnehmerzahl erhöht. Das geht irgendwann ganz schnell, dass man dann sagt, hier geht überhaupt nichts mehr.
Ja, das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Genau.
Du hast das schon gesagt, in den High-Traffic-Netzen, da braucht man eine Synchronisierung. Wie funktioniert die? Gibt es dann eine zentrale Station wie den GSM-Masten oder den WLAN-Access Point?
Also im GSM-Netz machen es in der Tat die Basisstation. Da sagt die Basisstation auf speziellen Signalisierungskanälen, wo die Handys ihre Kontrollinformationen quasi empfangen, dass Handy 1 jetzt bitte in dem Zeitschlitz sendet und Handy 2 in dem anderen und
Ist
so wird
quasi
das Ganze gemanagt.
wie so ein Meldewort steht dann in dem Kanal drin, dass wer jetzt zu senden hat.
Also die Basisstation beginnt immer so die neue Zeitepisode und sagt erstmal, Station 1 sendet bitte im dritten Timeslot, Station 2 im ersten und tut das dann das nächste Mal wieder.
Vereinfacht gesagt, denke ich, könnte man das so ausdrücken, ja. Also die Basisstation gibt vor, wann wer sendet. Genau.
Okay. Was ich noch sagen wollte, zwecks den Störungen, dass halt im Vergleich zu den anderen, dass wenn hier eine Störung eintritt, dass die halt das ganze Signal betrifft. Also bei anderen, wie wir dann sehen werden, ist es so, dass es nur einzelne Sachen betrifft und das vielleicht nicht so schlimm ist. Aber wie er schon sagte, ist es halt bei dem Asynchron nicht so wichtig, weil man halt nur ab und zu Daten will.
Für wenig Verkehr.
Genau.
So, dann habe ich mir noch mehr aufgeschrieben. Zum Beispiel Frequency Division Multi Access.
Ja, funktioniert im Prinzip
Ähnlich.
ähnlich, also macht ja alles irgendwo fast dasselbe. Ja, während man sich TDMA also vorstellen kann, dass wir eine Warteschlange haben vor einer Telefonzelle, wo immer nur einer drin natürlich telefonieren kann, kann man sich jetzt FTMA so vorstellen, statt einer Telefonzelle stellen wir halt 10 Telefonzellen hin. Also es kann zwar immer nur, zumindest damit, wenn das störungsfrei ablaufen soll, immer nur ein Teilnehmer in einem Frequenzband senden, aber man kann natürlich sagen, wir nehmen mehrere Frequenzbänder und lassen dann darauf, was weiß ich, 10 Teilnehmer insgesamt gleichzeitig senden. Also trennen wir jetzt nicht mehr in der Zeit, sondern wir trennen in der Frequenz. Wir ordnen die nebeneinander an.
Also Radio und Handy und WLAN funktionieren ja auch beispielsweise gleichzeitig.
Genau,
Aber
das
gibt es das auch innerhalb eines Protokolls, ja? Also, dass
kann
zum
man.
Beispiel eine Basisstation sagt, Station A bitte auf Frequenz 1, Station B bitte auf Frequenz 2.
Ja, also was man bei GSM beispielsweise macht oder natürlich auch bei den neueren Verfahren, man macht im Prinzip eine Kombination aus TDMA und FDMA. Sprich, das Ganze wird sowohl in der Zeit als auch in der Frequenz geteilt. Man bekommt dann so ein Gitter. Ja, das wird dann so blockweise aufgeteilt. Man hat dann einen Frequenzblock über eine bestimmte Zeit. Das ist so ein Raster und dort werden dann die einzelnen Mobilfunkteilnehmer hereingelegt. Scheduling nennt man diesen Prozess. Ist eine relativ komplizierte Sache. Auf jeden Fall im Mobilfunk nicht so einfach, das fair zu gestalten.
Okay, und dann noch eine, die Space Division Multiple Access.
Ja, das ist, glaube ich, die allereinfachste. Kann man sich so vorstellen, wenn zwei Leute dicht beieinander stehen und zwei andere stehen daneben und beide wollen irgendwie so, beide Pärchen wollen miteinander reden und die sind dicht beieinander, dann stört man sich sehr stark und wenn man nicht mal sich verstehen kann, dann geht man eben 10 Schritte auseinander, weil dann das, was von den anderen zu uns rüberdringt, nur noch relativ leise ist im Vergleich zu uns. Also beispielsweise kann man hier auch wieder GSM nennen, diese Zellstruktur. Da ist es halt so, dass man dann nach einem gewissen Abstand die Frequenzen einfach erneut verwenden kann, weil die Störung, die von zwei Basisstationen weiter, sage ich jetzt mal ganz salopp, noch reinkommt, dann so weit abgeklungen ist, dass sie nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt.
Also benachbarte Basisstationen sollten zum Beispiel unterschiedliche Frequenzbänder nutzen.
Ja, das kann man auch nicht mehr so generell sagen. Bei den ganz neuen Systemen ist es mittlerweile so, dass man dort auch Kooperation anstrebt zwischen den Basisstationen. Aber bei GSM gibt es beispielsweise sogenannte Frequency Reuse Patterns, wo man halt ganz speziell angibt, wann kann ich eine Frequenz wieder verwenden. Und das sind im Allgemeinen gewisse Grenzen dazwischen. Also eine Basisstation, die eben ganz andere Frequenzen benutzt, bevor man die nochmal wiederholt.
Und mehrere Stationen in Kooperation zu betreiben, sollte ja nicht das Problem sein, denn die sind ja eh per Kabel verbunden.
Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen. Das ist momentan Gegenstand von Forschung, womit sich sehr viele Leute beschäftigen. Und genauer gesagt, du sagst das so salopp, die sind mit einem Kabel verbunden, aber die Datenraten, die da drüber gehen müssen, die sind doch teilweise enorm. Also man kann ja nicht sagen, mit der letzten Endless der Bitrate, die man über so einen Kanal bekommt, haben die Datenraten, die über diese Kabel gehen müssen, nicht so viel zu tun. Das ist im Allgemeinen um ein Vielfaches mehr.
Es sind ja nicht nur zwei Basisstationen, die miteinander verbunden werden müssen, dann sind ja mehrere.
Okay, das sehe ich ein. Ja, das ist ja sehr natürlich, dass einfach mal weit entfernte Stationen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Aber hat das auch irgendwie noch weitere, ja, Verwendungszwecke, das SDMA?
Also wenn man es nur zum Vielfachzugriff einsetzt, ist es damit im Prinzip
Naja, so was jetzt bei den WLAN Access Points aufkommt, Multiple In, Multiple Out, also Senden mit mehreren Antennen und Beamforming, oder geht das schon wieder zu sehr in Richtung Antennentechnik?
das hat im Prinzip jetzt nicht ganz so viel mit Multiple Access zu tun. Also MIMO heißt ja im Prinzip, hast du schon gesagt, Multiple Input, Multiple Output, sprich an Sender und Empfänger steht mehr als eine Antenne zur Verfügung. Und man kann mit diesem MIMO jetzt verschiedene Effekte ausnutzen. Also was man beispielsweise machen kann, wenn man am Sender beispielsweise jetzt mal nur eine Antenne hat, aber zum Beispiel am Empfänger sehr viele. Dann kann man, wenn man die Antennen in einem speziellen Muster ausrichtet, ja, das kann man mit irgendwelchen komplizierten Gleichungen auch ausrechnen, wie man die hinstellen muss. Dann kann man die Antennen, empfängt man ja das gleiche Signal im Prinzip viermal.
Aber zeitversetzt.
Zeitversetzt, aber das kann man ausgleichen. Und wenn man diese Antennen jetzt eben in einem bestimmten Muster anordnet, dann ist die Störung, das Rauschen auf den Antennen unter Umständen unkorreliert, sprich, die ist für jede Antenne anders. Das Signal ist aber das gleiche. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann diese Signale, diese vier Antennen, clever kombinieren und dadurch das Verhältnis der Signalleistung zur Rauschleistung stark verbessern, das sogenannte SNR, Signal-to-Noise-Ratio, eine der wichtigsten Kenngrößen in der Nachrichtentechnik, gibt nämlich an, wie viel stärker unser Signal im Vergleich zum Rauschen ist. Und das ist zum Beispiel eine Technik, wo man so mehr Antennensysteme benutzen kann.
Der SNR, wird der, da können wir kurz drauf eingehen, wird der irgendwie in linear angegeben oder algorithmisch? Was ist da die Einheit?
Also nicht algorithmisch,
SNR
sondern logisch.
logarithmisch, sorry.
Also meistens wird er logarithmisch angegeben, weil die Pegel, die in der Nachrichtentechnik vorkommen können, die können halt von dem Bereich Pico bis Femtowatt, teilweise bis in den Kilowattbereich gehen. Also von 0,0000 ganz viele Nullen, einmal kommt mal was, bis hin zu,
kommt viel.
Ja, wie gesagt, ein paar tausend Watt in den großen Sendern ist da alles vorhanden. Und wenn man das auf einen Bereich von, sagen wir mal, minus 50 bis plus 50 Dezibel, also im logarithmischen Maßstab, bringen kann, dann rechnet sich das damit auf jeden Fall wesentlich angenehmer.
Lässt sich auch besser darstellen.
Ja.
Ja, die Zahlen werden nicht so groß.
Nicht gut. So lang. Sie bedeuten ja genau das Gleiche.
Gut, was gibt es denn noch so für Verfahren, um mehrfachen Zugriff zu erlauben?
Ja, im Prinzip gibt es dann noch ein Verfahren, was mir jetzt bekannt ist, das wäre CDMA. Nicht zu verwechseln mit CDMA 2000, was in den USA häufig einfach nur CDMA genannt wird. Das heißt zwar so, weil die dort genauso CDMA einsetzen, aber
da gehört
das
noch mehr dazu.
Ist nicht das Gleiche. CDMA steht für Code Division Multiple Access. Und was man dort macht, ist, man sendet, also man lässt mehrere Teilnehmer zur gleichen Zeit auf der gleichen Frequenz senden. Das ist erstmal so, was vielleicht intuitiv nicht wirklich logisch klingt, weil wir ja die ganze Zeit gesagt haben, die stören sich dann gegenseitig. Was aber diese
Spreizcodes.
Genau. Spreizcodes ist das richtige Wort. Also was diese Sender machen, die haben einen Code. Und dieser Code ist quasi eine Folge aus 1 und minus 1 im Prinzip. Die ist meistens in irgendeiner Form pseudo-zufällig gewählt. Also man muss sie natürlich reproduzieren können, aber da steckt nicht unbedingt immer ein Schema dahinter.
Aber Sender und Empfänger müssen beide Bescheid wissen.
Genau. Ja.
Um die Station zuordnen zu können.
Die natürlich beide kennen.
Und sie dann wieder dekodieren zu können.
Mhm. Und was man macht, sein moduliertes Signal, ja, die Symbolrate dort ist im Vergleich zu der Rate, wie sich in diesem Code die Pegel ändern, relativ groß. Man moduliert das quasi noch ein zweites Mal mit diesem sogenannten Spreizcode. Und weil dieser Spreizcode ganz schnell von minus 1 auf 1 dann wieder zurückwechselt, sorgt das dafür, dass das Spektrum, also der belegte Frequenzbereich, sehr stark vergrößert wird. Mhm. Das kann man sich so erklären, je schneller sich in einem Signal was ändert, desto mehr Frequenzen braucht das. Das jetzt zu begründen, würde vermutlich schon wieder sehr stark in die Mathematik gehen. Aber das kann man schon erstmal so sagen.
Naja, kann man das vielleicht so verstehen, dass sich das Basisband, was ja eben eine wechselnde Frequenz hat, auf die Trägerfrequenz addiert?
Dort wird jetzt eigentlich noch nichts auf die Trägerfrequenz aufmodelliert. Was man dort eigentlich macht, ist, man nimmt das Signal im Basisband und verteilt die Energie quasi von dem schmalen Frequenzbereich in den sehr breiten Frequenzbereich.
Mhm.
Und das hat gewisse Vorteile, denn um das Ganze wieder rückgängig machen zu können, benötigt man eben diesen Code. Und wenn man den nicht hat, dann kommt dabei eigentlich nur normales Rauschen bei raus. Also wenn man den falschen Code benutzt, um da wieder irgendwas zu erkennen, dann kommt da Rauschen bei raus. Wenn man den richtigen Code hat, dann bekommt man sein Signal wieder.
Also der Empfänger muss den Code des Senders kennen.
Genau.
Kann dann aus ganz vielen Stationen, die ein Signal senden, die richtige wieder herausrechnen.
Genau, im Prinzip schon. Man kann das also nacheinander anwenden. Man nimmt zuerst den ersten Code, kann das dann herausrechnen, kann dann den zweiten Code nehmen, kann die zweite Station dekodieren und das kann man dann sukzessive immer weiter fortsetzen.
Du kriegst sozusagen ein Summensignal rein und multiplizierst dann immer die eine Folge halt mit diesem ganzen Summensignal und weil die anderen, ich sag's jetzt mal, orthogonal aufeinander stehen, das heißt, wenn du jetzt Folge 1 mit Folge 2 multiplizierst, kriegst du sozusagen 0 raus, mathematisch, theoretisch jetzt. Mhm. Und bei der anderen bekommst du halt dein Signal raus.
Im Prinzip. Und es ist eben praktisch nicht genau 0, sondern irgendein Rauschen. Und was das eigentlich Tolle daran ist, deswegen wurde diese Technik auch so sehr gepusht. Also das Ganze hat auch einen durchaus einen olivgrünen Hintergrund. Denn in dem Moment, wo wir ein schmalbandiges Signal ebenso spreizen und die Energie über einen sehr weiten Bereich verteilen. Muss man sich so vorstellen, dass die Energie, die jetzt auf jeder Frequenz ist, also die Leistung auf jeder Frequenz, sehr, sehr klein wird. Jetzt gibt es in der Nachrichtentechnik sowas, das nennen wir Noise Level. Mhm. Also wir haben quasi auf allen Frequenzen relativ konstant einen Rauschpegel drauf.
Ist das dasselbe, wie wenn ich das Radio anmache und auf eine Frequenz gehe, wo es keinen Sender gibt?
Genau, da hört man nur dieses Zischen, das ist das Rauschen. Und das Rauschen, wenn man sich das mal im Spektrum anschaut, das ist ungefähr, das wackelt da natürlich ein bisschen, aber so ungefähr ist das gleich verteilt über alle Frequenzen.
Ja. Wo kommt das eigentlich her? Kosmisches Rauschen?
Na, es gibt sehr viele Quellen von einfach elektromagnetischer Strahlung. Das kann aus dem Kosmos kommen, das können
auch schon Bauteile sein, die du in deinen Verstärkern drin hast.
Genau, das kann also auch aus der Technik selbst kommen, die man einsetzt.
Also Rauschen gibt es überall, aber das ist wesentlich geringer als ein normales Signal.
Genau.
Aber bei CDMA verteilt sich das aber durch
die Genau, wenn man das mit dem spektralen Spreizen sehr weit treibt, sage ich mal, dann kann man es also schaffen, sein Signal unterhalb dieses Rauschpegels zu drücken. Wenn man das macht, dann ist das Signal nicht mehr wirklich gut zu erkennen. Also wenn man diesen Spreizcode nicht weiß, dann kann man das Signal eigentlich fast nicht mehr finden. Das ist natürlich hochinteressant, wenn man nicht gefunden werden möchte.
Wie die Militärs.
Zum Beispiel. Und der zweite Vorteil ist, da unser Signal jetzt über einen sehr großen Frequenzbereich verteilt ist, ist es auch sehr schwer zu stören. Also man müsste ja, um das zu stören, einen riesengroßen Frequenzbereich stören. Wenn man nur einen kleinen Teil da drinnen stört, dann bringt das nichts. Sobald wir dann das Ganze quasi wieder entspreizen, dann machen wir ja die gleiche Operation wie beim Spreizen. Wenn man den zweites Mal anwendet, dann wird das Ganze wieder entspreizt, aber alle Störer, die vorher drin waren, die werden dann gespreizt. Sprich, alle schmalbandigen Störer machen wir breitbandig und unser breitbandiges Nutzsignal machen wir wieder schmalbandig. Mhm. Sprich, wir unterdrücken die Störer und rekonstruieren gleichzeitig unser Signal zurück. Aus dem Rauschen heraus. Ja, als ich das erste Mal gehört habe, war ich davon total fasziniert.
Ich ebenfalls. Das klingt gegenüber Frequenz, Zeit und Ortstrennung wesentlich ausgefuchste. Wo findet das denn Anwendung?
Also DSSS.
Also CDMA jetzt an sich bei UMTS, wüsste ich ja.
Also CDMA wird zum Beispiel eingesetzt bei GPS-Satelliten. Mhm. Ja, damit kann man ja die etwas genaueren Signale von den ungenaueren trennen, vermute ich mal. Und es kommt zum Einsatz eben, wie gesagt, in diesem Standard CDMA.
2000?
Genau. Und Spreizspektrumstechniken, wie zum Beispiel DSSS, finden Einsatz bei 802.11b.
Also genau, da habe ich das auch gelesen.
Und ZigBee, wer mir jetzt noch vertraut. ZigBee ist so
eine Heimautomat. Heimautomation.
Genau, da kommt es vermutlich am häufigsten zum Einsatz. Ja, und dann gibt es da aber auch noch andere spektrale Spreizverfahren. Zum Beispiel, was auch noch relativ bekannt ist, ist Frequency Hopping Spread Spectrum.
Das benutzt Bluetooth.
Genau. Mhm. Und das spreche ich eigentlich an, weil es eine sehr außergewöhnliche Entstehungsgeschichte hat. Das wurde erfunden zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, so ungefähr 1940 bis 1942 von einer amerikanischen Schauspielerin. Die gute Frau hieß Hedy Lamarr. Ich kenne sie eigentlich nur von dieser Erfindung. Und die hat das zusammen mit einem Komponisten erdacht. Also ich habe da gelesen, da ging es darum, mechanische Klaviere, also die irgend so ein Programm abspielen, irgendwie miteinander zu verbinden. Und dabei sind die auf die Idee gekommen, dass man da, um Datenübertragungen störfest zu machen, einfach zwischen Frequenzen ganz schnell hin und her hüpfen kann. Und wenn dann eine dieser Frequenzen gestört ist, dann macht das nichts, weil die anderen Frequenzen noch frei sind und die meisten der Daten trotzdem noch durchkommen. Wurde dann wohl auch patentiert. Aber
gestört, das muss trotzdem noch neu übertragen werden oder wird über mehrere Frequenzen das gleiche übertragen?
Das ist jetzt wieder eine statistische Sache. Man kann natürlich einmal Redundanz übertragen und dann hoffen, dass nicht so viel gestört ist, dass man es nicht mal wieder erlangen kann. Oder aber, was man zum Beispiel macht, man unterteilt das nochmal in zwei Kategorien. Einmal sogenanntes Slow Frequency Hopping. Davon spricht man, wenn zwischen zwei Frequenzsprüngen mindestens ein Bit an Daten übertragen wird. Und man spricht von Fast Frequency Hopping, wenn während man ein Bit an Daten überträgt, man mehr als einmal die Frequenz wechselt. Also das geht dann wirklich richtig schnell. Ja, wie gesagt, das Ganze kommt bei Bluetooth zum Einsatz.
Ich glaube, bei Bluetooth wird das sogar als Sicherheitsfeature angepriesen.
Bin ich mir jetzt nicht sicher. Was man bei Bluetooth auf jeden Fall macht, dort ist das Ganze noch adaptiv. Also wenn der irgendwann erkannt hat, die Frequenz in, was weiß ich, Frequenz 2 und Frequenz 8, die sind sehr gestört, da ist sehr viel Verkehr drauf, dann springt er die gar nicht mehr an. Das dient nochmal dazu, die Qualität zu verbessern.
Und aber wie bei CDMA müssen Empfänger und Sender sich da im Grünen sein. Welche Frequenzen sie
natürlich, anspringen. Die Sprungsequenzen müssen bekannt sein. Ja.
Okay.
Ansonsten weiß ja niemand, wo er dann am Ende lauschen muss.
Ja, da können wir ja gleich mal bei CDMA wieder weitermachen, was so ein schönes Thema ist. Was ist denn dieses DSSS, was bei 802.11b WLAN eingesetzt wird?
Ja, DSSS ist eben genau dieses Direct Sequence Spread Spectrum. Im Prinzip ist, könnte man vielleicht so nennen, CDMA mehr oder weniger eine Weiterentwicklung von diesem DSSS. Also was man bei diesem DSSS eben macht, ist, man nimmt sein Basisbandsignal, ja, so wie man es jetzt normalerweise auf die Antenne geben könnte, beziehungsweise erstmal auf den Mischer, und multipliziert das mit einer sehr schnellen pseudo-zufälligen Folge. Und das Resultat ist, wie wir bereits gesagt haben, dass das Signal spektral gespreizt wird. Ja, wir belegen danach also sehr viele Frequenzen. Und am Empfänger, wenn wir das gleiche wieder machen mit dem Empfangssignal, dann entspreizen wir das Ganze wieder. Und CDMA ist jetzt im Wesentlichen die Weiterentwicklung, dass man halt sagt, wir wählen unsere Sequenzen eben genau so aus, dass wenn wir am Empfänger die gleiche pseudo-zufällige Sequenz benutzen, dann bekommen wir unser Signal raus. Wenn wir aber eine andere Sequenz benutzen, dann bekommen wir nichts. Also im Idealfall ein ganz, ganz schwaches Rauschen.
Was du meinst, ist, dass die Sequenzen orthogonal zueinander sind für jede Station.
Idealerweise ja. Schafft man allerdings nicht immer. Weil wenn man das wirklich perfekt hinbekommen will, dann dürften die auch nicht untereinander verschoben sein. Also es gibt durchaus Sequenzen,
wo sie man... Sie müssten synchron sein, ja?
Ja, aber Synchronität ist im Mobilfunk ein ganz großes Problem. Allein schon aufgrund dessen, dass man nie so ganz genau weiß, wo die Mobiltelefone sind und wie lange das Signal vom Mobiltelefon zur Basisstation braucht. Also die Lichtgeschwindigkeit ist da eigentlich nicht schnell genug, um das wirklich gut synchron hinzukriegen.
Oder unsere Computer sind einfach zu schnell.
Naja, man könnte natürlich auch alles langsamer machen, aber dann wäre es ja nicht mehr so spannend.
Genau.
Ja, und was man bei diesem CDMA jetzt im Prinzip macht, man kann sich das ja, wenn verschiedene Teilnehmer auf einer Frequenz senden, dann kann man das am Empfänger sich so vorstellen, dass man dort die Signale wie eine Addition bekommt. Wir haben quasi Signal 1 plus Signal 2 plus Signal 3 und so weiter. Und wir multiplizieren das jetzt zuerst mit dem Spreizcode von dem ersten. Dann bekommen wir Spreizcode 1 mal Signal 1, das bekommen wir Signal 1 am Ende raus. Dann haben wir Spreizcode 2 mal Signal 2, das fliegt raus und das gilt auch für die ganzen anderen. Das heißt, wir isolieren dann mit dieser ersten Operation das Signal des ersten Senders und dann anschließend wendet man auf diesen Mischmasch den zweiten Spreizcode an, kann sich den zweiten raus isolieren und dann den dritten und je nachdem, wie viele man halt hat. Genau. Und das ist CDMA im Wesentlichen.
Cool. Ja, dann möchte ich noch ein bisschen auf die Buzzwords eingehen. Ach, Moment. Ja. Auf die Buzzwords eingehen, die ich so im DVB-T-Bereich gesehen habe, nämlich das QAM, die Quadratur-Amplitudenmodulation.
Puh, da willst du jetzt gleich, naja.
Sollte man da vorher vielleicht noch die Amplitudenmodulation selbst erklären?
Ja, vermutlich besser.
Ja, weil das ist schon, QAM ist schon eine Mischung aus zwei Modulationen, deswegen ist das vielleicht einfacher vorher erstmal zu sagen, es gibt ASK, das das digitale Amplitudenmodulieren sozusagen. Das heißt Amplituden-Shift-Keying. Und es gibt PSK und genauso FSK.
Was dann eben Shift-Keying und Phase-Shift-Keying.
Genau, genau. Und da moduliert man halt seine Informationen entweder auf die Amplitude, auf die Phase oder auf die Frequenz. Mhm. Und man kann, schwierig zu erklären, sein Signal in, sag ich mal, eine komplexe, eine reale und eine imaginäre Komponente zerlegen. Bei der ASK hat man jetzt zum Beispiel nur eine reale Komponente, wo man sozusagen einfach nur verschiedene Amplituden hat. Wenn man sich jetzt einfach ein Diagramm vorstellt, die sind halt alle nur auf der reellen Achse.
Genau.
Je nachdem, was man hat, es gibt von 4 ASK bis zu, weiß jetzt nicht, wie viel benutzt wird.
Eigentlich wird das gar nicht mehr so wirklich
benutzt. Ja, okay. Aber je nachdem halt 4 ASK, 8 ASK oder 16 ASK. Und je nachdem, so viele Amplitudenwerte hat man.
Das ist dann die Diskretisierung des Amplituden.
Der Amplituden, ja. Genau. Amplitude. Bei Phase Shift Keying macht man das halt mit der Phase. Quasi, wenn man jetzt den Zeiger in unserem Diagramm hat, den dreht man dann halt und hat dann halt verschiedene Phasen und an dem setzt man dann seine Punkte quasi ab.
Kannst du das noch irgendwie ein bisschen beschreiben?
Also vielleicht
mit der Phase?
Gehe ich da mal kurz ein kleines bisschen dazwischen. Es ist immer relativ schwierig, wenn man jetzt diese ganze Modulation hat, sich dann immer noch hinzuschreiben, dass ich ja die Amplitude habe, dann habe ich da diesen Cosinus, dann irgendeine Frequenz und dann noch eine Phase. Das ist immer alles ein bisschen aufwendig und da suchte man halt nach einer schönen Möglichkeit, das einfach, sag ich mal, zu notieren und da hat man sich irgendwann mal ausgedacht, wenn ich jetzt so ein Cosinus habe, also irgendeine Schwingung mit irgendeiner beliebigen Phase und irgendeiner beliebigen Amplitude, kann man die nicht in irgendwas zerlegen. Ja, das kann man sich so ähnlich überlegen, wie stell einfach mal vor, wir haben einen Punkt in der Ebene. Ja, da gebe ich genau zwei Koordinaten dafür an, nämlich die X und die Y-Koordinate. Ja, und was ich machen kann, also ich kann diesen Punkt in eine X- und eine Y-Komponente zerlegen. Und ebenso können wir, wenn wir eine Schwingung haben mit beliebiger Amplitude und beliebiger Phase und natürlich irgendeiner Frequenz, dann ist es uns möglich, diese Schwingungen so zu legen in einen Sinus und in einen Cosinus.
Genau. Können wir nochmal die Phase definieren?
Also die Phase ist jetzt nicht so einfach absolut zu definieren, sondern man könnte sich das am besten vielleicht als Phasenunterschied vorstellen, wenn man eine Schwingung mit der gleichen Frequenz und der gleichen Amplitude hat und nochmals eine zweite Schwingung, die aber etwas später kommt oder etwas früher, dann ist der Unterschied dazwischen ist dann quasi eine sogenannte Phasendifferenz.
Genau.
So könnte man sich das erklären. Und wenn man halt...
Gut, also die Schwingungen haben ihre Berge einfach an anderen Stellen.
Genau. Wenn man irgendwo sich mal, wenn man sich schafft, eine absolute Zeit zu definieren, ja, dann
ich kann glaube, man das was, so sagen. Was du noch sagen wolltest, halt dieser Sinus- und Cosinus-Teil, den nennt man jetzt bei diesen Diagrammen sozusagen I und Q. Mhm. Das sind sozusagen der I und der Q-Teil, darauf wolltest du doch hinaus.
Genau. Das Schöne ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, man kann jetzt jedes beliebige Verfahren, was Amplitude und oder Phase moduliert, einfach in Form von zwei Zahlen darstellen. Einfach den Faktor vor dem Cosinus und den Faktor vor dem Sinus. Sprich, was wir jetzt tun können, ist uns einfach ein zweidimensionales Koordinatensystem aufmalen und können dort Punkte einzeichnen. Genau. Und das ist das eigentlich Tolle daran. Wir brauchen jetzt nicht mehr diesen ganzen Sinus und Cosinus, kladderadatsch, sondern wir haben einfach ein Diagramm. Und anhand dieses Diagramms kann man dann auch gewisse Eigenschaften des jeweiligen Modulationsverfahrens ablesen.
Und diese beiden Komponenten werden dann als komplexe Zahl dargestellt.
Genau.
Mit imaginären und reellen Teil.
Ja.
Aber man kann sich das merken, dass man quasi... der Realteil ist die sogenannte Inphase, das gibt den Cosinusanteil an. Dann gibt es die sogenannte Quadraturphase, die den Sinusanteil angibt. Und ja, das sind komplexe Zahlen, aber das ist jetzt vielleicht gar nicht ganz so extrem wichtig.
Ja, schön, dass ihr mir das mal hergeleitet habt. Mhm. Gut, kommen wir zurück zum QAM und zum
ASK Shift Keying. Genau. Ja, und wie Polygon jetzt das schön erklärt hat, in dem Diagramm kann man jetzt halt seine Punkte festlegen. Bei ASK sind es halt, wie gesagt, nur die Inphasenteile, die Realteile. Und man definiert sich dann halt, je nachdem, wie viel Bit man senden möchte, so viele Amplitudenwerte setzt man dann halt fest. Bei der Phase ist es dann halt die Phase und bei der Frequenz macht man dasselbe halt mit der Frequenz im Prinzip.
Und wobei man die Frequenz nicht mehr in diesen Diagrammen dann darstellen kann. Also alles, was man mit diesen Diagrammen darstellen kann, nennt man lineare Modulationsverfahren, weil die sich aus Linearkombinationen dieses Sinus und dieses Cosinus herleiten. Wenn sich aber die Frequenz ändern soll, dann funktioniert das nicht mehr. Man kann nicht durch Addition von dem Sinus und dem Cosinus gleiche Frequenz auf einmal auf eine andere Frequenz kommen.
Ist es praktisch relevant, dass sich die Frequenz ändert?
Ja.
Also zum Beispiel bei Frequency Hopping und...
Also zum Beispiel, wenn man FSK macht, also seine digitalen Symbole in einer Frequenzänderung verpackt, oder auch bei OFDM, ist das hochrelevant. Aber ich glaube, jetzt greife ich schon wieder vorweg.
Ja, du greifst vorweg. Also da kann man das nicht mehr mit Linearkombinationen machen.
Nicht mehr komplett, sage ich mal so. Genau, was man jetzt halt noch vielleicht sagen kann, wie gesagt, die Amplitudenmodulation spielt sich auf der sogenannten Inphasenachse ab, wo also diese Amplituden immer größer werden. Und nur um vielleicht mal nochmal die Phase kurz zu erklären, also wenn man ausschließlich die Phase moduliert, dann spielt sich alles auf einem Kreis um den Mittelpunkt ab. Das heißt, die Amplitude, der Abstand zum Mittelpunkt ist immer gleich und wir bewegen uns dann auf diesem Kreis. Und Quadraturamplitudenmodulation heißt nichts anderes als, dass wir sowohl verschiedene Amplituden als auch verschiedene Phasen haben. Und der große Vorteil, den man damit halt erreicht, ist, man kann dann zum Beispiel im Falle 16 QAM gibt es 16 verschiedene Symbole. Und damit ist es dann eben möglich, 4 Bit in ein Symbol reinzupacken und nicht nur eins.
Und diese Symbole sind auf dem Kreis verteilt?
Also bei 16 QAM gibt es 3 Kreise mit 2x4 und 1x8 Symbolen. Mhm. Also wir haben 3 Amplitudenstufen und wir haben dann darauf noch verschiedene Phasenstufen.
Also man kann sich so vorstellen, einfach 4 Punkte in jedem Quadranten, um es jetzt irgendwie einfach zu sagen.
Ah, so dass die schön verteilt sind und sich möglichst gleichmäßig überlappen.
Falls also es ist wie, man hat die 4 Eckpunkte eines Quadrats, da innen drin nochmal ein kleines Quadrat und dann nochmal ein paar Punkte in den großen Außen gesetzt.
Was es vielleicht noch zu sagen gibt, was jetzt die Bits betrifft, man benutzt, soweit ich weiß, das sogenannte Cray Mapping. Das heißt, dass ich sozusagen gegenüberliegende Punkte, nebeneinander liegende Punkte nur um ein Bit unterscheiden. So dass wenn man jetzt irgendwie
eine Störung hat,
oder halt in der Mitte von zwei Punkten liegt und halt das eine entscheidet, hat man nur einen Fehler von einem Bit und nicht von mehr Bits sozusagen.
Genau, die Motivation dafür ist einfach, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt nicht einen total fehlergestörten Kanal hat, wo man sowieso nichts mehr übertragen kann, dann sind die meisten Fehler halt so, dass man von einem dieser Symbole auf das benachbarte springt. Und dann ist es natürlich praktisch, wenn die sich nur an einem Bit unterscheiden.
Genau. Ja. Ja, Graycode. Hast du das jetzt schon?
Gray Mapping.
Hast du das jetzt schon gut erklärt? Also, das ist halt eine Binärdarstellung, wo sich wirklich immer nur ein Bit ändert, wenn ich eine Zahl weitergehe.
Also einen Punkt weitergehe in unserem Diagramm.
Ah, genau.
Wir haben diese 16 Punkte quasi und jeder Punkt stellt 4 Bit dar. Wenn wir jetzt bei einem anfangen, quasi mit 0, also 4 Nullen und zum nächsten nach links gehen, ist dann halt am Ende eine 1 und dann ändert sich das halt immer nur um ein Bit, um sozusagen halt Störfestigkeit zu bieten.
Okay, und ja, so sehen dann die Signale bei DVB-T aus, ja? Bis auf, dass man
nein.
Dort... nein?
Also auf jedem Unterträger von DVB-T, aber ich glaube, ich greife schon wieder vorweg.
Das ist jetzt nur ein Signal, was du damit modulierst, wo du deine Informationen reinsteckst. Also es sieht jetzt nicht irgendwie alles so aus, es ist nur ein Signal, was du damit modulierst. Aber
ja, wie sehen denn die anderen Signale aus und was sind eigentlich Unterträge?
Okay, also was man ja im Prinzip machen kann, ist, man hat einen Träger und moduliert da eben so eine Symbolfolge. drauf. Mhm. Das sind sogenannte Einträgersysteme. Was man auch das noch
Basisband.
Macht. Und kann man das dann hat mit Basisband eigentlich erstmal nicht ganz so viel zu tun. Ja, also Basisband ist einfach nur da, wo man sich sein Signal zusammenbaut. Das macht man aber bei Mehrträgersystemen ganz genauso. Die Träger sind ja alle ganz dicht beieinander. Mhm. Also der Unterschied Basisband und Bandpassbereich ist einfach nur, dass das eine schon auf die Trägerfrequenz hochgemischt wurde von zum Beispiel 2,4 GHz, die vermutlich bekannteste Trägerfrequenz. Und im Basisbandbereich ist das Ganze einfach nur im Frequenzbereich so weit verschoben, dass wir in der Mitte die Null haben. Damit wir dort mit gängigen AD- und DA-Wandlern gut arbeiten können.
Beziehungsweise filtern.
Ja, auch das.
Aber Basisband oder Bandpass ist einfach nur der Bereich im Frequenzband, wo du bist.
Ja, wenn du es halt hochgemischt hast, dann sprichst du von Bandpass. Und wenn du es nicht hochgemischt hast oder wieder runtergemischt hast, dann sprichst du von Basisband. Du brauchst aber halt einen AD-Wandler, der so viel Bandbreite ab kann, wie deine Frequenz maximal hat. Deswegen baut man diese im Basisbandbereich zusammen, weil dann dein DA-Wandler nur die Basisbandbreite braucht, die ja um 0 rumliegt und nicht bis 2,4 GHz gehen muss. Die gibt es noch nicht.
Ja, gut. Nächstes Buzzword ist OFDM. Ja. Das ist bei WLAN 11G verwendet worden.
Auch bei A.
Auch und bei N. Bei N ist es auch noch so, ja?
Ja. Und bei vielen anderen Sachen.
Also OFDM ist sehr weit verbreitet. Zum Beispiel kommt es bei dem digitalen Audio zum Einsatz, DAB, beziehungsweise DRM, wobei das jetzt nicht das böse Wort ist, sondern es ist eine französische Abkürzung.
Digital Radio Mondial.
Genau. Dann kommt es zum Einsatz bei DVB-T, bei dem neuen Standard für den Mobilfunk LTE. Bei WiMAX wurde es eingesetzt und es kommt auch bei ADSL zum Einsatz. Dort heißt es nur anders.
Ist es bei ADSL deswegen, weil die Leitungen so schlecht sind und da immer mehr Megabits drüber müssen?
Das hat damit eigentlich nicht ganz so viel zu tun. Also vielleicht erkläre ich erstmal, was das ist. Dann Bitte. Kann man das auf jeden Fall besser modellieren. Also wir haben ja bisher, was man zum Beispiel auch sag mal, vom analogen Radio etc. kennt, wir haben einen Träger und da haben wir ein Signal, was wir da irgendwie drauf modelliert haben, was dann unser Radio ist oder unser Datensignal oder was auch immer. Und was man sich ja jetzt auch vorstellen kann, anstatt diesen Frequenzbereich zu nehmen, der uns halt zur Verfügung gestellt wurde und da genau ein Signal reinzunehmen, kann man ja auch sagen, wir unterteilen den in ganz, ganz viele kleine nebeneinander liegende Bereiche und modellieren nicht einen Träger, sondern zum Beispiel 16, 32, 64, 1024. Ich glaube, das ist so momentan die Grenze, 2048 oder so, irgendwo da in der Region ist man momentan.
Trägerfrequenzen.
Genau, verschiedene Träger, die man gleichzeitig nebeneinander hat. Was hier gerade interessant ist, oder was wichtig ist, dass diese Träger zueinander orthogonal sind. Das heißt, wenn wir auf einen Träger hören, dann hören wir alle anderen nicht. Mhm. So kann man das mal ganz salopp erklären, Orthogonalität. Ja, also die stören sich nicht untereinander. Ja, das ist auch eine große Achillesferse von OFDM, wenn durch verschiedene Störungseffekte eben diese Orthogonalität aufgebrochen wird und dann alle sich gegenseitig stören, dann ist das blöd. Aber so wie es designt ist, passiert das erstmal nicht. Man kann sich das also so vorstellen, wie wir senden einfach mit ganz, ganz vielen schmalbandigen, darum relativ langsamen Sendern nebeneinander und erreichen dadurch eine hohe Datenrate. Es ist im Allgemeinen aber nicht so, dass man jetzt unbedingt schneller wird als das, was man mit einem Einträgersystem erreichen könnte. Die Vorteile von OFDM liegen also woanders.
Nicht in der unbedingt Störfestigkeit. In der Geschwindigkeit.
In der Störfestigkeit gegen bestimmte Störungen, ja.
Aber WLAN ist ja noch nicht gerade bekannt für Störfestigkeit.
Jetzt müsstest du das mal näher ausführen.
Naja, also die Kanäle überdecken sich. Aber wahrscheinlich sind die Basisbänder da über die Kanäle verteilt, oder?
Na, da kann ja jetzt UFDM nichts dafür, dass sich die Kanäle überdecken. Das ist ja jetzt eher eine politische Entscheidung. Also was UFDM relativ gut ist, da müsste man jetzt einen ganz kurzen Ausflug machen. Also
sehr gerne.
Ein kleines bisschen weiter ausholen. Wenn wir ein Signal senden von einer Antenne zu einer anderen Antenne und wir befinden uns nicht gerade im luftleeren Raum, sondern halt, sagen wir mal, auf der Erde, dann haben wir neben der eventuell vorhandenen Direktverbindung, also das ist im Prinzip eine Linie zwischen der Sende- und der Empfangsantenne, kann es durchaus noch andere Wege geben. Zum Beispiel in Gebäuden drin sind das typischerweise Reflexionen an Wänden, an der Decke, am Fußboden, an irgendwelchen Gegenständen, die da noch rumstehen. Und außerhalb, wenn man sich nicht in dem Gebäude befindet, können das andere Häuser sein, Bäume, Berge,
Autos,
genau. Und was man dann erhält, ist am Empfänger also nicht nur das Signal genau einmal, sondern man erhält das Signal auf dem Direktpfad, sofern er vorhanden ist, und dann erhält man sogenannte Echos. Also man erhält das gleiche Signal etwas später und vielleicht abgeschwächt und noch anders gestört, nochmals wieder. Das Ganze agiert so ähnlich wie ein Filter. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie einen Equalizer an einem Mischpult, wo irgendeiner ganz wild dran rumgespielt hat. Also bestimmte Frequenzen werden verstärkt, bestimmte Frequenzen werden abgeschwächt.
Durch die Beliebigkeit der Hindernisse.
Genau. Also wir haben da wie eine Art zufälliges Filter über unser Signal gelegt. Das Problem ist jetzt, bei einem Einträgersystem haben wir die Störungen dann halt da drin und die sind nicht so einfach rauszurechnen. Also man kann dann Entzerrer benutzen, die dann versuchen, diese Störung wieder rückgängig zu machen. Die sind dort aber nicht unbedingt so einfach zu realisieren. Das geht alles, hat man auch schon, macht man, aber die sind relativ aufwendig. Und das Schöne ist, was man jetzt sagt bei UFDM, diese Frequenzänderung, wenn man sich einfach mal aufmalt, wie stark welche Frequenz jetzt gedämpft wird, dann macht das nicht irgendwelche wilden Zuckungen, sondern das ist trotz allem relativ glatt. Und wenn ich jetzt aber ganz, ganz viele Träger nehme, die nur einen ganz, ganz kleinen Frequenzbereich haben, dann kann man in guter Näherung und für sehr viele Fälle sagen, innerhalb eines ganz schmalen Unterträgers ist die Dämpfung durch meinen Kanal konstant. Das ist ein komplexer Faktor, mit der der Unterträger im Prinzip multipliziert wird, wenn man das mathematisch darstellt. Und wenn man den kennt, woher auch immer, dann reicht es quasi aus, einfach durch diesen komplexen Faktor zu teilen, um diese Störung rückgängig zu machen. Ja, das macht man jetzt nicht, man teilt da nicht dadurch, man nimmt das Rauschen noch mit rein. Ja, weil wenn der Kanal also sehr stark gedämpft wurde und das Rauschen erst hinterher draufkommt und man teilt dann durch fast null, dann verstärkt man sein Rauschen unheimlich stark. Da gibt es dann noch andere Methoden, wo man das abfängt. Aber so im Prinzip, man hat eine komplexe Zahl, mit der wird das multipliziert, die ist zufällig, die muss man irgendwie schätzen, also mit Kanalschätzern.
Kann man das durch eine Kalibrierung machen? Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mich mit einer Funkstation verbinde, dass dann zuerst mal die Dämpfung herausgefunden wird, beide Seiten davon wissen?
Also zunächst mal reicht es für viele Verfahren aus, wenn es der Empfänger weiß. Wenn es der Sender noch wissen soll, ist es schon wieder ein sehr großes Problem, weil woher soll der Sender wissen, wie der Kanal von ihm zum Empfänger aussieht? Kommt mittlerweile für verschiedene spezielle Vorverzerrungsverfahren, die dann senderseitig arbeiten, braucht man das, aber ist jetzt keine zwingende Voraussetzung für UFDM. Das heißt, man kann zum Beispiel auf einigen Trägern sogenannte Pilotsymbole senden. Pilotsymbole sind am Empfänger bekannt. Und wenn man dann also weiß, was man da bekommen müsste und bekommt jetzt aber was anderes, dann kann man natürlich sagen, okay, dann muss das ja entweder das Rauschen oder der Kanal gewesen sein.
Ja, genau sowas meine ich.
Und man kann das im Prinzip auseinandernehmen und kann dann aufgrund dieser Piloten den Kanal schätzen. Und da ich, wie gesagt, vorhin schon gesagt habe, der Kanal ändert sich jetzt nicht schlagartig und total unvorhersehbar, dann kann man eben, wenn man immer mal solche Piloten einstreut, dann auch den Kanal dazwischen mit einer doch recht guten Genauigkeit abschätzen. Je nachdem, wie frequenzselektiv der Kanal ist. Also man sagt, wenn so ein Kanal verschiedene Frequenzen unterschiedlich stark dämpft, dann ist er frequenzselektiv, weil er gewisse Frequenzen einfach herausfiltert und andere eben nicht.
Okay, und das wird dann bei OFDM umgangen, indem man auf mehreren schmalen Frequenzbändern sendet.
Genau, die Entzerrung wird dadurch so einfach, die beschränkt sich auf eine Division pro Unterträger, während man mit Entzerrern im Zeitbereich, also für diese Einträgersysteme, da durchaus schon mehr Aufwand hat.
Ich brauche da nochmal ganz kurz die Verbindung zur Praxis. Senden dann alle Antennen gleichzeitig? Sendet man auf allen? Also wahrscheinlich würde man das mit einer Antenne tun, aber sendet man auf allen Frequenzbändern gleichzeitig und der Empfänger lauscht nur auf einem? Oder wird das irgendwie vorher ausgehandelt?
Also im Allgemeinen ist es so, dass man auf allen gleichzeitig sendet und empfängt. Mit wie vielen Antennen, dass man das macht, das hat mit UFDM erstmal nicht allzu viel zu tun.
Aber der Empfänger weiß, auf welchem Frequenzband welches Signal angekommen ist?
Natürlich muss das Protokoll beiden bekannt sein. Aber wenn Sender und Empfänger nicht aufeinander abgestimmt sind, dann funktioniert überhaupt keine Kommunikation vernünftig.
Okay.
Also es ist wie gesagt wirklich so, man sendet auf allen diesen Unterträgern. Ja, man kann natürlich einige weglassen, wenn man weiß, da ist der Kanal schlecht. Das ist das, wo man Informationen am Sender brauchen kann. Wenn man also den Kanal am Sender kennt und weiß, auf Unterträger 20 bis 50 habe ich so eine starke Dämpfung, da bekomme ich nie im Leben mal irgendwas durch, dann lässt man die einfach frei und sendet da gar nichts, weil das wäre verschwendete Energie.
Ja, schön.
Ja, und was man mit UFDM auch noch machen kann, ist, es gibt dann noch UFDMA, das heißt dann Orthogonal Frequency Division Multiple Access.
Noch eine Methode, ja.
Genau. Man kann ja zum Beispiel sagen, in Unterträger 1 bis 100 habe ich meine Daten für den ersten Teilnehmer, in Unterträger 101 bis 200 habe ich die Daten für den zweiten Teilnehmer, etc. Man kann also so an verschiedene Teilnehmer diese Sachen verteilen. Und man kann natürlich andersrum sagen, mein Teilnehmer 1 sendet bitte auf den Unterträgern 1 bis 100 und so weiter. Kann also darüber auch vielfach Zugriff realisieren. Ist so eine Art FTMA, steckt ja auch schon mehr oder weniger drin, nur dass wir jetzt halt noch O sind. Also orthogonal.
Ist das O sonst nicht gegeben bei FTMA? Nee.
Bei FTMA?
Mhm.
Ja, doch.
Auch. Okay.
Aber
das ist noch raffinierter, ja.
Großen. Ja, es ist raffinierter.
Hättest du noch was zu UFDM?
Zu UFDM? Nicht zwingend. Also, da könnte man höchstens noch dazu sagen, dass die Idee dazu schon sehr alt ist. Also, die hatte man schon vor vielen Jahren. Aber wird eigentlich erst deswegen seit kurzem eingesetzt, weil jetzt erst die entsprechenden leistungsfähigen Verfahren erfunden und umsetzbar geworden sind.
Die theoretischen oder so, was dann an der Antenne dranhängt, damit man die Frequenz gut steuern kann?
Also in vielfacher Hinsicht. Oszillatoren, die genau genug sind und die clevere Idee, dass man das mit einer inversen Fourier-Transformation, also man baut sich sein Signal im Prinzip im Frequenzbereich zusammen und nutzt dann die inverse Fourier-Transformation, um das Zeitsignal daraus zu gewinnen, was man dann später mal versenden möchte. Also wir brauchen ja an der Antenne immer ein Zeitsignal, aber UFDM hat man ja quasi im Frequenzbereich, spielt sich ja dort alles ab. Ja, das war's im Prinzip dazu.
Ja, cool, dann kommen wir so langsam auf den heißen Scheiß, nämlich Hybrid IRQ. Du erzähltest mir mal, man kann die Störungen im Signal nicht nur als irgendwie wahr oder falsch annehmen, sondern als Wahrscheinlichkeiten. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, dann fange ich erstmal damit an und machen wir Hybrid IRQ kurz danach, weil das ist eine schöne Einleitung. Ja, wenn unser Signal gestört ist, kann man sich jetzt wieder als so IQ-Diagramm vorstellen, was wir vorhin mal hatten. Und nehmen wir mal an, wir haben einen Punkt bei minus 1 und einen Punkt bei 1. Sprich, wenn unser Signal nicht gestört ist, dann müssen wir am Empfänger, nachdem der das da demodelliert hat und das Signal in die zwei Komponenten aufgespaltet hat, dann müsste man wieder minus 1 und 1 bekommen. Das Ding ist jetzt, wenn wir jetzt nicht minus 1 und 1, sondern beispielsweise 0,3 empfangen, was machen wir damit?
Ja, ist tendenziell 1.
Ist tendenziell 1, könnte aber auch sein, dass es einfach nur ein großer Fehler auf der minus 1 war. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht 0. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht mal 0, dass wenn wir eine 1 empfangen, dass das unbedingt vorher eine 1 gewesen sein muss, wenn wir nur genug Rauschen auf dem Kanal haben. Und das kann man ausrechnen. Und im Prinzip kann man das als Zahl angeben, sogenannte L-Werte, sagen wir dazu. Und je größer so ein L-Wert ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Bit eine 0 war. Und wenn der L-Wert also negativ wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also je negativer der L-Wert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Bit vorher mal eine 1 war. Wir sehen also jetzt die Bits nicht mehr als irgendein Ding mit zwei Zuständen an, sondern quasi als Zahl zwischen Minus und Plus unendlich, wobei je nachdem, wie groß diese Zahl ist und wie das Vorzeichen ist, eben die Wahrscheinlichkeit, dass es eine 1 oder eben eine 0 war.
L steht für was?
Das stammt von sogenannten Log-Likelihood-Ratios. Also davon kommt das mit den L-Werten. Log, weil das wieder logarithmisch ist, weil man eben, wenn man mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, gerade in der Nachrichtentechnik, dann hat man relativ häufig so mit Wahrscheinlichkeiten 10 hoch 6, 10 hoch 8, beziehungsweise 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 8 zu tun. Nicht 10 hoch 6. Wahrscheinlichkeit geht ja nur bis 1. Und wenn man damit viel rumrechnet, dann stößt man relativ schnell an die Grenzen von Gleitkomma-Genauigkeiten. Also theoretisch ist das alles überhaupt kein Problem, damit zu arbeiten. Aber praktisch, der Rechner, der kann ja nicht unendlich viele Zahlen darstellen. Der hat ja irgendwie Gleitkomma, das sind dann 64 Bit. Das heißt, wir haben nur ein gewisses endliches Subset aller Zahlen, die wir überhaupt darstellen können. Und wenn wir also mit diesen Zahlen rechnen, die sehr nahe bei 1 sind oder sehr nahe bei 0 sind und damit vielleicht noch irgendwelche wilden Operationen durchführen. Ja,
deshalb eine logarithmische Skala.
Genau. Und auf der logarithmischen Skala ist das alles so von minus bis plus 40, sagen wir mal, spielt sich das Wichtigste ab. Und damit kann man eigentlich relativ gut umgehen. Insbesondere, weil es da auch nicht so sehr drauf ankommt, wenn irgendwo in der 10. Nachkommastelle mal irgendwo eine Zahl umkippt. Das macht da nicht so viel.
Gut, jetzt weiß ich, wie wahrscheinlich eine 0 oder eine 1 war, aber was kann ich denn damit anfangen, außer eine 0 und eine 1 draus zu bauen? Oder eine minus 1 und eine 1?
Na, in dem Moment kann man mehr anfangen, wenn man irgendwoher noch weitere Informationen bekommt.
In was für einem Fall wäre das so?
Zum Beispiel, wenn man noch eine zweite Übertragung hat. Also da könnte man jetzt...
Wie schon anfangs angesprochen, tut man das lieber gleich auf Layer 2, so eine Neuübertragung wegen der Effizienz?
Genau. Mhm. Also irgendwo zwischen Layer 1 und 2 wird das meistens initiiert. Wenn man jetzt zum Beispiel eine zweite Übertragung hat, wo man weiß, das sind die gleichen Daten, weil man sie vielleicht nochmal angefordert hat, dann kann man wieder diese sogenannten L-Werte berechnen. Und was man nun machen kann, ist, man kann diese L-Werte addieren. Das heißt, man addiert einfach diese Wahrscheinlichkeiten. Das entspricht dann umgerechnet auf die normale Wahrscheinlichkeitsdomäne in irgendeiner Form eine Kombination dieser beiden ursprünglichen Wahrscheinlichkeiten. Und das ist auch das Ideale, wie man diese Bits kombinieren kann, ist die ideale Variante. Und man erreicht dadurch, das könnte man jetzt mathematisch herleiten, das geht nur übers Radio etwas schlecht, aber man erreicht dadurch einen SNR-Gewinn von 3 dB. Wenn man ausschließlich Rauschen auf dem Kanal hat. Und 3 dB, das ist eine Verdopplung. Also im Prinzip verdoppelt sich...
Wegen dem logarithmischen Maßstab.
Genau. Im Prinzip verdoppelt sich die Signalleistung im Vergleich zur Rauschleistung. Das ist also schon einiges.
Ja, cool.
Und insbesondere, weil man diese 3 dB jedes Mal hat bei jeder erneuten Übertragung. Und wo diese erneuten Übertragungen herkommen, da wären wir dann bei Hyper-ARQ.
Gut, und das war jetzt Typ 1? von Hybrid IQ?
Das wäre jetzt Typ 1 gewesen, aber vielleicht sollte man Hybrid IQ erstmal etwas allgemeiner angehen.
Bitte.
Gut, man kann ja auf zwei verschiedene Arten Fehlern vorbeugen. Die erste Variante ist das sogenannte ARQ oder auch Automatic Repeat Request. Und was man dabei macht ist, man nimmt den Bitstrom, den verpackt man ja im Allgemeinen in irgendwelche Pakete, die man dann entsprechend am Stück überträgt. Und was man jetzt machen kann, man kann über dieses Paket zum Beispiel eine CAC-Checksumme bilden. Und diese CAC-Checksumme am Ende hinten anheften und am Empfänger kann man prüfen,
ob es wahr oder falsch ist
oder nicht. Und wenn sie falsch ist, fordert man das ganze Paket einfach nochmal an und schmeißt die fehlerhafte Übertragung weg. Also man fügt Fehlererkennung hinzu. Und die zweite Möglichkeit, Fehler zu korrigieren, ist die sogenannte Forward Error Correction. Das heißt, wir fügen irgendwelche Redundanz ein, zum Beispiel irgendwelche Modulo-Prüfsummen. Also wir sagen zum Beispiel, wir nehmen 3 Bits, addieren die zusammen, Modulo 2, und fügen dann das Ergebnis als 4. Bit dahinter ein. Dann würden wir unsere Rate reduzieren, weil wir bekommen ja keine neue Information. Mhm. Aber was wir natürlich machen können, wenn es entsprechende Fehler in der Übertragung gibt, dann kann man mit Hilfe dieser Fehlerschutzcodes diese Fehler wieder korrigieren, bis zu einem gewissen Grad. Es dürfen nicht zu viele Fehler drin sein, dann klappt das irgendwann nicht mehr. Aber bis zu einem gewissen Grad können die Fehler korrigieren. Das heißt, die funktionieren zum Beispiel noch, wenn eine unkodierte Übertragung schon viel zu häufig fehlschlagen würde. Dann kann man mit gutem Codieren noch sicher übertragen.
Diese Paritätscodes kann man schön bildlich darstellen, besonders im Fall der Forward Error Correction. Und zwar nimmt man einfach seine Information, seine Bits in eine Tabelle, also zum Beispiel quadratisch, und fügt eine Spalte hinten an mit der Parität für jede Zeile. Also 0 bei einer geraden Summe, 1 bei einer ungeraden, und fügt am Fuß noch eine Zeile an, die diese Parität für jede Spalte enthält. Und dann kann man, wenn das dann irgendwo nicht stimmt, einen Einbitfehler korrigieren, indem man da einfach Spalte und Zeile
das auf, wäre jetzt
auf ein Bit fallen
lässt. Super einfaches Codierungssystem.
Ja, aber es ist schön anschaulich.
Es ist schön anschaulich, genau. Heutzutage relativ aktuell sind, nur falls, dass ich mal irgendjemand weiterbilden will, also Faltungscodes kommen sehr zum Einsatz. Man kann da auch mehrere verwenden und die dann geschickt kombinieren, dann ist man bei Turbocodes. Und was man auch noch machen kann, das sind einfach mal unkommentiert jetzt im Raum auch noch LDPC-Codes, falls danach mal jemand sich weiterbilden will. Das sind so Sachen, die momentan relativ aktuell sind.
Und es sind einfach, die sind cooler als Parität, ja.
Ja, also mit Turbocodes und LDPC-Codes, das sind sogenannte Capacity Approaching Codes. Es gibt ja eine Grenze, die ist theoretisch bewiesen worden von Signal zu Rauschabstand, unterhalb der, egal wie gut man codiert, keinerlei Datenübertragung mehr möglich ist. Es geht einfach nicht mehr. Ja, die wurde also ohne irgendwie Modulationsverfahren oder Codierverfahren vorauszusetzen, wurde das einfach bewiesen. Man hatte einen unendlich guten Code angenommen, ohne den konkret zu benennen. Ja, das ging offenbar irgendwie. Und diese Grenze, das ist ja immer gut, wenn man eine Grenze hat, weil dann weiß man, wo man nicht mehr besser werden kann und man weiß, wie gut man schon ist. Und man ist mit irgendeiner Art von LDPC-Code da wohl mittlerweile auf 0,000 wenige Hundertstel dB oder so ist man an diese Grenze mittlerweile rangekommen. Theoretisch in der Simulation.
Also praktisch jetzt noch nicht irgendwie.
Ja, praktisch wird das auf jeden Fall sobald nicht passieren.
Ja, unser Podcast hat leider keine Tafel zum Herleiten, aber muss ich dann mehr Redundanz reinstecken, wenn ich so eine hohe Rauschfestigkeit erhalten will?
Im Prinzip, ja.
Ja. Kommen wir wieder zurück zu Hybrid ARQ?
Genau. Also diese beiden Verfahren haben jetzt Vor- und Nachteile. Dieses ARQ, also was einfach nur wiederholt, das hat genau dann ein Problem, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb dieses Pakets ein Fehler auftritt, wenn die relativ hoch wird. Ja, weil dann wiederholt man sich da tot, bis das irgendwann mal klappt. Und diese Fehler Correction, die hat das Problem, wenn eigentlich überhaupt keine Fehler passieren, dann senden wir ja trotzdem Information, also Redundanz, Overhead, die wir eigentlich in dem Moment gar nicht bräuchten. Das heißt, wenn wir einen sehr guten Kanal haben, dann bräuchten wir diese Fehlerkorrektur eigentlich gar nicht. Und das zweite Problem an Fehlerkorrektur ist, wenn die Fehlerkorrektur selbst nicht in der Lage ist, alle Fehler zu korrigieren, dann bekommt man das oftmals überhaupt nicht mit. Also man nimmt da seine Bits, die man empfangen hat, schickt die in irgendeinen Decoder rein und da kommen hinten wieder andere Bits raus. Aber es sagt dir niemand, ob das die richtigen sind oder nicht. Ja, das stellt man dann vielleicht weiter oben auf Layer 4 in TCP fest, aber dann ist das Kind eigentlich schon im Brunnen, weil dann muss das Paket neu angefordert werden. Also, es gibt Codes, die können Fehler korrigieren und die können Fehler erkennen, aber im Allgemeinen ist das nicht der Fall. Und deswegen, ja, wir haben vorhin schon gesagt, Hybrid ARQ, Hybrid, da heißt ja immer, man steckt zwei Verfahren zusammen und genau das ist auch das, was man hier macht. Also wir kombinieren Forward Error Correction und Automatic Repeat Requests, indem wir also zum einen zunächst mal das Quellsignal mit Fehlererkennungsinformationen versehen und das Ganze dann noch mit einem Fehlerschutzcode versehen und am Empfänger dann zuerst entsprechend die Fehlerschutz-Dekodierung durchführen und anschließend schauen, war das denn alles richtig. Ja, und wenn nicht,
also dann wir machen am Empfänger zuerst die Forward Error Correction und dann die Prüfsumme.
Genau, also in der anderen Reihenfolge.
Doch andersrum.
Nee. Also am Sender machen wir zuerst Prüfsumme und dann Forward Error Correction und dann müssen wir es am Empfänger natürlich wieder andersrum machen.
Ah, gut.
Gut. Was man jetzt natürlich sagen kann, ist, wir kombinieren das auf ganz triviale Art und Weise. Also wir machen wirklich am Empfänger komplett isoliert zuerst Forward Error Correction und wenn dabei dann später rausgestellt, okay, da war ein Fehler, dann schmeißen wir das Paket weg und fordern uns neu an. Das wäre einfach nur, wenn man die beiden Systeme in eins klatscht. Das ist nicht besonders clever, weil
wir haben ja die L-Werte.
Genau, und wir haben vor allen Dingen jetzt zwei Systeme miteinander kombiniert und so sehr ich dieses Wort hasse, aber wir können da Synergien ausnutzen. ja, wir haben das vorhin schon angesprochen, wenn wir eben die Bits nicht zu 0 oder 1 dekodieren, sondern zu diesen L-Werten. Und wir speichern die, auch wenn die Übertragung fehlerhaft war, und fordern diese ganze Sache nochmal neu an und addieren dann diese L-Werte aufeinander, dann verbessert sich so langsam aber sicher unser Signalrauschabstand. Und vielleicht kommen wir dann irgendwann mal in eine Region, wo dann durch diese ganzen Kombinationen es uns niemals gelungen war, eine korrekte Übertragung zu erhalten, aber durch die Kombination der unkorrekten Übertragungen schaffen wir es dann irgendwann eventuell daraus, die Informationen raus zu extrahieren.
Und all diese Übertragungen enthalten immer komplett, diese, also sind komplett identisch, also auch die Forward Error Correction und die Prüfsumme.
Bei Typ 1 ist das der Fall. Es gibt dann sogenanntes Typ 2 Hybrid ARQ. Da müsste ich jetzt auch wieder ein kleines bisschen weiter ausholen. Sei mir das gestattet?
Auf jeden Fall.
Wunderbar. Was man ja machen kann, wenn man so, also man kann ja kodieren mit sehr viel Redundanz und mit sehr wenig Redundanz. Ja, also wenn ich einen sehr guten Kanal habe, dann
brauche ich nur wenig Redundanz.
Wenn mein Kanal richtig schlecht ist, dann brauche ich viel Redundanz. Also das kann teilweise sein, dass man für ein Bit Information 2 oder 3 Bits Redundanz hinzufügt. Und wenn man das jetzt abstufen möchte, sagen wir mal von Rate 1/3, also 1/3 heißt, ein Informationsbit wird zu 3 Bits, also es kommen 2 Redundanzbits hinzu, zum Beispiel bis zur Rate 8/9, was dann heißen würde, auf 8 Informationsbits kommt noch ein Redundanzbit dazu, sprich wir machen aus 8 9 Bits. Ja? Dann bräuchte man jetzt dazwischen ganz verschiedene viele Coder, die so die ganzen Raten dazwischen alle realisieren. Das ist nicht so einfach zu
Um
bauen.
sich der jeweiligen Bedingung anzupassen.
Genau. Und was man nun machen kann, ist, man geht her und sagt, okay, wir kodieren zuerst mit diesem ganz niederratischen Code, also zum Beispiel Rate ein Drittel, und schicken das Ganze dann durch einen Block, den wir Punktierer nennen. Und der Punktierer, der streicht nach einem gewissen Muster einfach Bits aus diesem Strom raus. Die sendet da nicht mit. Und auf der Empfängerseite braucht man natürlich einen Depunktierer, der an diesen Stellen, wo diese Bits vorher rausgestrichen sind, wieder Bits einfügt.
Ist ja kein Problem, weil die Information ist ja da, ist ja nur Fehlerkorrektur.
Genau. Also wir wissen ja, an welchen Stellen die Bits rausgestrichen wurden, und da fügen wir einfach wieder neue ein. Jetzt ist es auch schon gut, dass wir die L-Werte schon haben. Denn ein L-Wert von 0 heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Bit eine 0 oder eine 1 war, die ist jeweils 50%. Oder anders gesagt, wir werfen eine Münze. Ja? Sprich, wir wissen überhaupt nichts über das Bit. Sprich, überall, wo die Bits vorher rausgestrichen wurden, fügt der Depunktierer Nullen ein. Also jetzt mal L-Wert Nullen, nicht Bit Nullen. Und gibt das Ganze dann an den Dekodierer weiter, und der Dekodierer muss natürlich diese Softinformationen verarbeiten können. Aber da gibt es Algorithmen, die können das. Ja, und so
Und der
kann man.
Dekodierer möchte die L-Werte haben.
Genau.
Und in dem Fall sind aber einige nicht aussagekräftig, weil die Redundanzinformationen wurden zwar
Entfernt.
voll enkodiert, aber vom Senden wieder gestrichen.
Genau. Und auf diese Art und Weise kann man eben ganz gezielt Bits weglassen. Jetzt ist das so, der Decoder, der funktioniert natürlich besser, wenn er immer mehr Redundanzbits hat. Das ist irgendwo relativ klar. Und was
Und
man nun?
natürlich auch, wenn er bessere L-Werte hat.
Ja, sicher. Aber auf die haben wir ja nicht so viel Einfluss. Was man nun aber machen kann, wenn man sagt, wir
Naja,
wissen.
auf die, die rausgestrichen wurden, haben wir schon ein bisschen Einfluss. Aber ich glaube,
Wenn man das
da
so
kommst du
sagt,
jetzt
ich
hin.
glaube, wir wollten bald in die gleiche Richtung. Also was man ja nun sagen kann, wir haben jetzt Bits rausgestrichen, weil wir gedacht haben, unser Kanal ist besser, als er wirklich ist. Und jetzt sagt uns aber der Empfänger, hat nicht geklappt, muss nochmal senden. Und jetzt können wir hier hergehen, und jetzt zwingt uns ja jetzt niemand, solange der Empfänger das weiß, dass wir genau das gleiche nochmal senden, sondern wir können ja sagen, wir senden jetzt einfach Bits, die wir vorher rauspunktiert hatten, die senden wir diesmal mit. Und dann kann der Empfänger diese Bits natürlich an die entsprechenden Lücken einsetzen und, falls wir andere Bits nochmal übertragen, natürlich das Combining machen, was wir in Typ 1 auch hatten. Und dann haben wir nicht nur einen Gewinn dadurch, dass wir die L-Werte kombinieren, den sogenannten Combining Gain oder Kombinierungsgewinn, sondern wir haben auch einen Codierungsgewinn, da wir dem Coder mit jeder Übertragung neue Redundanzinformationen zur Verfügung stellen, die er vorher noch gar nicht gehabt hat. Und dadurch erreicht man nochmals in den jeweiligen Übertragungen viel höhere Gewinne, also die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann erfolgreich das Ganze dekodiert, die steigt nochmal signifikant an.
Sehr cool. Du hast mir erzählt, es gibt noch einen Typ 3. Kannst du da wieder ausholen?
Ein kleines bisschen. Also bei Typ 2 ist das Problem, dass wenn man so eine Übertragung empfängt, die jetzt nur aus Redundanzbits besteht, aber man hat die erste vielleicht komplett verpasst, dann kann man damit meistens jetzt nicht so viel anfangen. Jetzt müsste man vielleicht ganz kurz nochmal auf systematische und nicht systematische Codes eingehen. Das ist ganz kurz erklärt. Systematische Codes enthalten die ursprünglichen Bits, also die Informationsbits, und nicht systematische Codes enthalten die nicht. Ja, also da wird beim Codieren das Ganze irgendwie wild verwurstet, sodass man, wenn man keinen Decoder hat, diese Bits nicht wieder da rausholen kann. Bei einem
Warum?
systematischen Code kann man, wenn man keinen Decoder hat, man aber weiß, wo die systematischen Bits stehen, und wir nehmen mal an, es gab keine Fehler, dann kann man die Originalnachricht auch ohne Decoder wieder extrahieren. Bei
Wie? Weil braucht man da nicht immer so einen Decode?
Ja, aber wenn man weiß, dass die systematischen Bits, also die ursprünglichen Datenbits in meinem kodierten Strom drinstehen, dann muss ich nur wissen, wo die stehen.
Ah, okay.
Das ist meistens relativ regelmäßig. Also meistens gibt dann so ein Coder das Informationsbit und zwei Redundanzbits aus. Man streicht dann quasi, also man streicht alle Bits außer eben jedem dritten raus und hat seine Nachricht wieder. Wenn der Code nicht systematisch ist, der also den eingehenden Bitstrom irgendwie wild mit sich selbst verrechnet und am Ende dann den Codestrom rausgibt, dann kann es halt dort der Fall sein, dass dort die Informationsbits nicht mehr drinstecken. Wenn wir diese Informationsbits aber haben, also wir haben einen systematischen Code, dann kann man noch Typ 3 Hybrid ARQ unterscheiden. Und in Typ 3 Hybrid ARQ funktioniert das so, dass man zwar auch andere Redundanzbits mit jeder Übertragung sendet, man aber sicherstellt, dass die Informationsbits immer vorhanden sind, in jeder Übertragung. Das bietet riesig viele Vorteile. Der erste Vorteil ist, wenn man eine Nachricht verpasst, dann kann man trotzdem das Ganze dekodieren. Man kann mit jeder Teilnachricht, die irgendwann mal dazwischen ausgetauscht wurde, das Ganze dekodieren, sprich der Empfänger könnte sich entscheiden, überhaupt kein ARQ mitzumachen. Ja, man muss das mit dem Dekodieren überhaupt nicht zwingend machen, man kann also auf den Decoder ganz verzichten. Man muss auch nicht Typ 3 Hybrid ARQ machen, man könnte einfach nur Typ 1 machen. Und das Ganze ist insbesondere dann praktisch, wenn man zum Beispiel verschiedene Geräteklassen in seinem Netz hat. Wir haben zum einen irgendwelche Geräte mit Dauerstrom, ja, oder mit großer Batterie und leistungsfähigem Prozessor, die sind in der Lage, das Hybrid ARQ zu machen. Die haben den Speicher, die haben die Ressourcen, um das vernünftig zu dekodieren. Und dann haben wir vielleicht noch Geräte in unserem Netz, Sensoren, die mit einer Knopfzelle laufen müssen, mit einem mini kleinen Prozessor drin, der nur ganz selten mal angeht und fast keine Rechenleistung hat. Und da ist es ganz praktisch, wenn wir dort theoretisch nicht mal den Decoder brauchen. Oder nicht die ganze Nachricht speichern müssen, sondern einfach sagen können, okay, wenn es nicht klappt, dann schmeißen wir es eben weg und futtern das nächste Mal neu an und machen dann einfaches ARQ. Ja, das geht bei Typ 2 nur sehr bedingt.
Also ein wahrlich hybrides Verfahren.
Ja, also man kann dann mit diesem Typ 3 eben das auf sehr viele Klassen anpassen und man kann dann abwägen zwischen dem Aufwand, den ich treiben muss und ja, wie gut das Ganze dann letzten Endes funktioniert, wie fehlerfest ich dann bin. Ja.
Ist es jetzt so der letzte Stand der Forschung? Wird es schon irgendwo eingesetzt oder ist da noch viel zu forschen?
Also Hybrid ARQ selbst ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das klingt zwar erstmal alles sehr gut, das funktioniert doch relativ gut, aber irgendwie muss ja der Empfänger dem Sender auch mitteilen, ob da jetzt gerade ein Fehler war. Sprich, es muss einen Rückkanal geben.
Ja.
Und wenn dieser Rückkanal fehlerhaft ist, wenn zum Beispiel der Empfänger sendet, es war fehlerhaft, aber der Sender empfängt, es war alles okay, dann sendet er ja nicht nochmal. Und da man nur ein Bit Feedback hat, eben nur okay oder nicht okay, wird das der Sender auch so schnell nicht mitbekommen. Und das zweite Problem, was auftreten kann, ist, dass die Fehlerdetektion einfach nicht funktioniert. Also es kann ja durchaus sein, dass die CRC, also es ist ja rein mathematisch so, dass unendlich viele Botschaften auf die gleiche CRC-Prüfsumme zurückzuführen sind. Sprich, es kann natürlich sein, dass die Fehler irgendwann mal so blöd verteilt sind, dass wir genau die gleiche CRC-Prüfsumme rauskriegen, wie die, die es ursprünglich hätte sein müssen, obwohl die Nachricht falsch war.
Es gibt da noch einen schöneren Vergleich. 1 Million Affen können in unendlicher Zeit an Schreibmaschinen auch Shakespeare hinbekommen.
Wirklich. Ja, gegen diese Sache mit, dass die Fehlererkennung nicht funktioniert, dagegen kann man jetzt nicht so viel machen. Aber was man halt noch verhindern kann, ist, wenn der Rückkanal einen Fehler hat, weil der Empfänger, der weiß das ja, der kann sich nur bisher dem Sender nicht verständlich machen. Und da kann man beispielsweise, das macht man jetzt in LTE, zwischen Schicht 2 und 3.
Das ist 4G, ja? Der Nachfolger von UMTS?
Genau. Wurden kürzlich die Frequenzen für versteigert. Gab nicht ganz so viel Geld, waren glaube ich bloß an die 5 Milliarden Euro. Nicht 50. Da hat man quasi nochmal ein einfaches ARQ mit, aber diesmal sehr langen Paketen, wo also der Empfänger dem Sender in einem definierten Protokoll mitteilen kann, ich hätte gerne das, das, das und das Paket nochmal. Also das sind lange Botschaften, die sind ihrerseits im Gegensatz zu diesem kurzen Feedback vom Hybrid ARQ selbst nochmal geschützt durch Fehlerschutzkorrektur etc. Die kommen also mit höherer Wahrscheinlichkeit auch gut an. Und in diesen Nachrichten kann, wie gesagt, der Empfänger dem Sender mitteilen, wo ist was schiefgegangen, wo hat es offensichtlich einen Fehler auf dem Rückkanal gegeben. Und damit bleiben die Restfehler, die noch übrig bleiben, dann wirklich Fehler der Fehlererkennung. Und man macht das, diese zweite Schicht in zwischen Layer 2 und 3, einfach weil dort die Daten noch als Bitströme vorliegen und noch nicht als Symbole. Sprich, wenn halt sowas auftritt, das tritt zum Beispiel, also man kommt auch dann in diese Schicht rein, wenn man auf unterer Ebene schon viermal wiederholt hat.
Symbole muss ich mir dann als zusammengesetzte Bits vorstellen?
Na, Symbole sind das, was wir in diesen IQ-Diagrammen hatten. Also wenn man zum Beispiel vier Bits zu einem Symbol zusammenfasst, was man dann später mal über die Leitung schickt. Zum Beispiel bei 16 QAM haben wir 16 Symbole, haben wir jeweils 4 Bits pro Symbol.
Ja.
So, jetzt hast du mich unterbrochen.
Tut mir leid.
Wo waren wir denn? Ja, und wenn wir die Daten halt als Bitstrom haben, dann heißt das ja, wir können die nochmal neu modulieren, nochmal neu mit Fehlerschutzkorrektur versehen. Das heißt, wenn wir einfach nur viermal in einen Fehler laufen, weil wir vielleicht die Kanalsituation falsch eingeschätzt haben, dann können wir dadurch, dass wir über diesen höheren Layer gehen, sagen, gut, wir korrigieren den Fehler und wir nehmen jetzt einfach ein besseres Codierverfahren. Oder wir modulieren nicht ganz so hochvalent. Also wir nehmen vielleicht nicht mehr 64 QAM, sondern nur noch 4 QAM, weil dann sich auch dort die Fehleranfälligkeit verbessert.
Also Flexibilität ist gefordert.
Genau.
Und Hybrid ARQ ist jetzt nicht einfach nur irgendwie so eine technische Grundlage, sondern ist wirklich irgendwie der nächste, keine Ahnung, OFDM-Ersatz.
Nein. Also das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Hybrid ARQ ist ein Verfahren, mit dem man Fehlerschutz reinbringt. Und OFDM ist ein Modulationsverfahren. Ja,
aber was ersetzt es? Also ich habe jetzt alle nur auf meinen Buzzword-Zettel gesetzt. Gibt es da irgendwie vorher schon Sachen, die man aktuell anwendet? Oder wird das dann immer verworfen?
Na, es sind im Prinzip weitergereicht? Weniger... Man kann vielleicht weniger von Ersetzen sprechen, sondern es ist eigentlich eher eine Art Evolution. Also während man halt in anderen Systemen einfach nur diesen einfache, in Anführungszeichen, Fehlerschutzkorrektur drin hatte, fügt man eben mit Hybrid ARQ noch diese Fehlererkennung hinzu. Und das hat sich dann immer noch weiterentwickelt in diese verschiedenen Typen rein, wo man dann eben die Synergie ausnutzt, die zwischen diesen zwei Verfahren besteht. Und die Gewinne, die man dadurch erzielt, die sind erheblich. Also das ist signifikant, wenn man mal das ganz, ganz einfache Hybrid ARQ, wo man wirklich die zwei Systeme nur miteinander zusammenschmeißt, mal vergleicht mit Typ 1 und dann damit nochmal einen Vergleich zieht zu Typ 3. Das sind wahnsinnig große Gewinne. Also das ist viel wert.
Mhm. Was meinst du, wann man sowas außerhalb der Labors sehen wird?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das in gewisser Form sogar schon im Einsatz ist. Mhm. Also auf jeden Fall wird man es mit LTE außerhalb der Labors sehen. Und das soll ja auch jetzt schon bald kommen.
Ja, apropos LTE, da gibt es doch schon die ersten 4G-Handys. Haben die LTE drin? Also in Schweden, glaube ich, gibt es ein Testgebiet für LTE?
Ja, gibt es auch in Dresden.
Ah ja, stimmt.
Allerdings wird man da drin nicht telefonieren können.
Nee, aber wenn ich jetzt irgendwie mit einem HTC Evo 4G ankommen würde, würde ich da irgendwas empfangen können? Ist das schon das?
Also wir haben ja hier kein LTE-Netz, soweit ich informiert bin. Also das Testnetz, das ist also nicht mit den herkömmlichen Telefonen kompatibel. Dort wurden Sachen getestet und werden auch noch getestet, jetzt für den Nachfolgestandard LTE
Advanced. Naja, was sind denn herkömmliche LTE-Telefone? Das ist der hottest new shit.
Ja, das ist hottest new shit, aber die bringen halt den ganzen LTE-Stack mit, während in dem Testbed, soweit ich informiert bin, nur die untersten Ebenen überhaupt getestet wurden. Sprich.
Okay, aber Hybrid ARQ.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Also, es müssten dann dazu ja jetzt demnächst irgendwann die Netze aufgebaut werden. Die Frequenzen sind ja versteigert. Und du sagst, es gibt die ersten Telefone, davon habe ich jetzt noch nichts gehört.
Also in Amerika, glaube ich, läuft das doch schon.
Läuft das schon.
Also sie verkaufen zumindest dort die Handys und preisen es an, dass es...
Ja gut, man verkauft ja auch schon 3D-Fernseher.
Also ich meinte, gehört zu haben, ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, dass es dort schon irgendwie am Laufen ist.
Also da will ich jetzt nicht spekulieren. Ja. Da müsste man einfach mal nachsehen, ob das schon irgendwo läuft.
Also ich glaube, Testnetze gibt's. Und die Handys kommen halt raus. Aber im Produktiveinsatz noch nicht.
Hm.
Ja, dann vielen Dank, ihr beiden. War sehr interessant.
Ja, es hat mich gefreut.
Mich auch.
Und diesen Podcast gibt's zum Runterladen unter www.c3d2.de. Vielen Dank auch an Dodo. Pentamedia. Genau, und auf pentamedia.org ist auch verlinkt. Könnt ihr Kommentare hinterlassen. Wir wünschen uns ganz viel Feedback. Tschüss.